Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Bröker und heute ist Donnerstag, der 21. Oktober.
Wie sehr sollen sich Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gegen den Klimawandel stellen? Das sind alles politische Fragen, die gewählte Regierungen und Parlamente beantworten müssen. Solche Entscheidungen sollten nicht von Notenbanken getroffen werden, denn dafür sind sie demokratisch überhaupt nicht legitimiert.
Unbequem, kontrovers, mahnend. Diese Rolle musste der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, in den vergangenen Jahren immer wieder einnehmen. Dabei ist er eigentlich ein sanfter, ein stiller und eher ruhiger Ökonom, der lieber im Hintergrund wirtschaftspolitische Strategien erarbeitet, als sich im Vordergrund in der Öffentlichkeit mit seinen Kollegen anzulegen. Doch seitdem die EZB in der Eurokrise 2012 die Geldschleusen öffnete und, Sie erinnern sich, whatever it takes, frisch gedruckte Geldnoten für den milliardenschweren Ankauf von Anleihen von Krisenstaaten ausgab,
the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Und solange dieses whatever it takes galt, und es gilt ja immer noch, sah sich der Präsident der Bundesbank in die unbequeme, aber seinem Amt entsprechende Rolle des Sachwalters der Stabilitätsprinzipien gedrängt. Die Notenbank, so Jens Weidmanns simples Credo, müsse Geldpolitik machen, nicht Politik. Die Notenbank ist nicht zuständig dafür, Krisenstaaten, die ihre Reformen verschleppt haben, rauszukaufen. Sie ist nicht der Finanzier der grünen Energiewende in Europa. Und sie ist auch nicht der Konjunkturmotor für pandemiegeplagte Volkswirtschaften. Darauf wies der Bundesbankchef gelegentlich hin. Und natürlich auch darauf, dass Deutschland mit 27% für die EZB-Politik und deren Ausgaben haftet. Und der deutsche Steuerzahler aber verfassungsrechtlich nicht für südeuropäische Schuldenpolitik in Haftung gezogen werden kann. Der renommierte Finanzwissenschaftler Charles Blankert hat die Rolle Jens Weidmanns in einem Interview mit der Deutschen Welle 2014 ziemlich gut beschrieben.
Drängt darauf, die Staaten ihre eigenen Probleme lösen und nicht alles auf die Gemeinschaft abwälzen. Das ist so sein Zweck, sein Ziel, ja. Und deswegen hat er eine etwas strengere Linie als der Herr Draghi, der einfach Geld verteilt.
Doch Weidmann blieb ein Außenseiter im EZB-Rat und eben auch öffentlich in der Defensive. Die angelsächsische Presse, die ausgabefreudigen Staatschefs und die Hedgefonds der Welt feierten die laszive Geldpolitik der EZB als Zukunftsmodell und ihren obersten Notenbanker Draghi als Super Mario. Der liberale New Yorker Ökonom Paul Krugman nannte Draghi sogar einst den größten Notenbanker aller Zeiten. Dahinter verblasste Weidmann. Doch der Kater, den die ausufernde Geldpolitik in der Realwirtschaft hervorrufen könnte, der dürfte schmerzhaft sein. Denn mit der Geldflutungspolitik hat die EZB der Politik nur Zeit gekauft. Die Niedrigzinsphase wurde europaweit allerdings auch schon vor der Pandemie nicht genutzt, um die Haushalte zu sanieren und die Schuldenquote zu senken. Jetzt sind die Schulden auf einem Rekordniveau, die Preise galoppieren und womöglich bald auch wieder die Zinsen. Ein giftiges Gemisch. Welche geldpolitischen Reserven hat die EZB dann noch? Jens Weidmann wird diese Frage nicht mehr beantworten müssen. Der Volkswirt und Monetarist aus Solingen, der bei den großen Finanzwissenschaftlern Manfred Neumann und Axel Weber lernte und 2011 mit nur 42 Jahren zum jüngsten Bundesbankpräsidenten aller Zeiten aufstieg, ergibt nun nach 10 Jahren sein Amt auf. Offiziell aus privaten Gründen. Aber auch, wie in der Bundesbank zu hören ist, weil es ein sehr guter Zeitpunkt ist. Denn die Rolle des einsamen Rufers der Stabilitätspolitik ist ermüdend. Weidmanns Stimme ist heiser geworden. Und er wurde ja 2018 auch nicht, wie manche gehofft hatten, neuer EZB-Chef. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin und seine einstige Chefin, hatte sich gegen Weidmann und für den risikolosen Weg entschieden und Manfred Weber, den CSU-Mann, als möglichen Kommissionschef unterstützt. Der Posten in Frankfurt an der Spitze der EZB wurde damit frei für Frankreich. Was bleibt von Jens Weidmann nun, wenn er die Bundesbank verlässt? Das wollte ich an diesem Morgen von einem Mann wissen, der es wissen muss. Dr. Andreas Dombrett. Der Bankmanager war 7 Jahre lang Vorstandskollege von Jens Weidmann im Vorstand der Bundesbank. Ich habe den 61 Jahre alten Deutsch-Amerikaner in Bad Homburg erreicht und ihn gleich mal gefragt, wie einsam Weidmann am Ende mit seiner Position wirklich war.
Herr Weidmann ist der stabilitätspolitische Rufer überhaupt in der Eurozone. Das liegt einerseits daran, dass er sich immer mit Geldpolitik beschäftigt hat und sich damit auch in dem Bereich auch besser auskennt als alle anderen. Es liegt aber auch daran, dass er sehr, sehr glaubwürdig immer die gleiche Meinung vertreten hat. Viele andere haben seine Meinung geteilt, konnten sich aber hinter Jens Weidmann stellen und mussten nicht vorangehen. Mhm. Der Jens Weidmann hat eine sehr wichtige Rolle im EZB-Rat der letzten 10 Jahre gespielt.
Herr Dombrett, aus Sicht vieler finanzpolitischer angelsächsischer Investoren und Experten, ist das eine antiquierte, ordoliberale Politik, die Herr Weidmann da vertreten hat? Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich nachvollziehen, dass Investoren das so denken. Ich kann aber nicht nachvollziehen, dass Ökonomen das so denken, weil aus ökonomischer Sicht ist das eine sehr, sehr vernünftige, nachhaltige Position, hinzugehen und die Stabilität in den Vordergrund zu stellen. Investoren haben eigenständige Wünsche, wollen Geld verdienen. Jens Weidmann ist der Stabilität in der Eurozone und in Deutschland verpflichtet.
Was war denn der Kern seiner Positionen, dass die Bundesbank nicht politisch werden darf?
Erstens, dass sich Geldpolitik und Finanzpolitik nicht vermischen dürfen. Und gerade in Zeiten dieser sehr großen Ankaufprogramme, wo staatliche Verbindlichkeiten gekauft werden, steigt die Gefahr immens. Das hört sich wie eine sehr pauschale Betrachtungsweise an, hat aber allergrößte geldpolitische Bedeutung.
Glauben Sie, dass wir am Ende, jetzt steigen die Preise, womöglich auch die Zinsen als Nachfolgeeffekt, dass wir vielleicht doch noch den dicken Kater erleben werden, den die Ankaufpolitik vielleicht am Ende verursacht haben wird?
Ja klar. Also es ist so, dass solche großen Ankaufprogramme ihre guten Seiten haben. Ganz besondere Zeiten bedürfen auch besonderer Maßnahmen. Insofern kann ich die Ankaufprogramme in dieser Hinsicht unterstützen. Was aber auch gilt, ist, dass solche Ankaufprogramme ganz erhebliche Nebenwirkungen haben, negative Nebenwirkungen. Das ist wie ein Medikament, das Sie nicht ohne weiteres absetzen können. Und diese Nebenwirkungen werden uns noch sehr, sehr lange begleiten. Aber was in den Mittelpunkt geraten ist in den letzten 10 Jahren, und das war, glaube ich, der Kern Ihrer Frage, ist, dass die Politik ganz erheblichen Einfluss auf die Geldpolitik versucht zu nehmen. Und dass die Verfasstheit der Eurozone, No Bailout, ja, und all diese Dinge, dass die in Frage gestellt worden sind, so wie sich die europäische Politik in den letzten 10 Jahren gerührt hat. Und darauf hinzuweisen, ist nicht antiquiert, sondern sehr, sehr berechtigt.
Die Totschlagargumente der Befürworter dieser Whatever-it-takes-Mentalität der Ankaufpolitik waren natürlich immer wieder, ansonsten geht die Euro-Krise in die Brüche. Und dieses Szenario ist ja so scharf, dass man ja kaum etwas dagegen wenden kann, richtig?
Ja, also die Euro-Krise war schon sehr, sehr, sehr gefährlich. Und es ist allen Beteiligten allerhöchster Lob auszusprechen, dass die Euro-Krise von den Risiken her nicht schlagend geworden ist. Die Frage ist nur, wie gehen wir heute damit um? Ja, und wenn ich da wieder eine Position von Jens Weidmann aufgreifen darf, der gesagt hat, dieses Ankaufprogramm PEP, da steht das P nicht für permanent, sondern für Pandemie. Und solche Hinweise zu geben, halte ich schon für sehr, sehr richtig, weil am Ende des Tages sind wir ohne Stabilität gar nichts.
Was verliert die Bundesbank? Letzte Frage, lieber Herr Dombrett. Was verliert die Bundesbank mit dem Abschied von Jens Weidmann?
Die Bundesbank hat große Beharrungskräfte. Die Bundesbank bleibt die Bundesbank, egal wer der Präsident ist. Nichtsdestotrotz hat Herr Weidmann die Bundesbank sehr, sehr geprägt. Im Detail, aber auch strategisch. Er ist sie international sehr gut vertreten. Er ist der Chef der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Er ist der Doyen vieler Sitzungen gewesen, an denen ich auch selbst teilgenommen habe. Viele haben sich nach ihm orientiert. Und er hat damit ganz große Verdienste sich im In- und Ausland für Deutschland erworben. Und das war sicherlich der Job of his life.
Immerhin, Jens Weidmann geht selbstbestimmt mit geradem Rücken. Anders als seine Vorgänger Axel Weber, Ernst Welticke oder Karl Otto Pöhl, die aus unterschiedlichen Gründen aber nie freiwillig den Posten aufgeben mussten. Als Nachfolger ist im politischen Berlin übrigens bereits der Finanzstaatssekretär von Olaf Scholz, Jörg Kukies, im Gespräch. Neue Mehrheiten, neue Köpfe. Herzlichen Glückwunsch zur Freiheit. Das hat ein Kollege gestern Jens Weidmann zugerufen, als die Nachricht seines Abschieds publik wurde. Bleibt zu hoffen, dass nur die Person Jens Weidmann die Bundesbank verlässt und nicht auch Jens Weidmanns Positionen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Katharina Adam forscht zu jener Technologie, deren Namen spätestens seit dem Bitcoin-Hype jeder kennt, aber nur wenige wissen, wie sie wirklich funktioniert. Blockchain. Im Interview erklärt sie das Phänomen.
Wir sind ja immer noch in der Entdeckerphase. Was ist machbar, was ist möglich? Und dass es da Ausschläge gibt, sogenannte Hypes gibt, die am Ende auch viel Geld verbrennen. Ich denke, das gehört prinzipiell zu dieser Zeit mit dazu.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erzählt von einer möglichen Sensationshochzeit im Silicon Valley. Außerdem freuen wir uns darüber, dass in den USA wieder die ganz große Showtreppe ausgefahren wird. Und wir hätten da ein paar neue Namensvorschläge für Facebook.
Bitcoin's trillion-dollar boom, the cryptocurrency hitting a new milestone.
Cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum have been getting a lot of hype lately. And while some investors believe that these coins could be the future of money, other experts believe that what's actually more valuable is the underlying technology. It's known as blockchain. It's basically a public.
Der Bitcoin erreicht immer neue Höhen und steigt und steigt und steigt. Er ist der Star unter den Kryptowährungen, von denen es mittlerweile Tausende gibt. Monero, Ethereum oder auch Dogecoin. Über letzteren singen Influencer im Internet sogar lustige Songs. Schöne neue Kryptowelt. Aber abgesehen von irren Börsenrallies und bunten Internetgags ist die Technologie hinter Bitcoin und Co. eine, die Digitalexperten weltweit elektrisiert. Blockchain nennt sie sich. Sie ist die Grundlage der Kryptowährung und könnte auch in vielen anderen Bereichen bald eine essentielle Rolle spielen. Dezentral, digital, fälschungssicher sei die Blockchain, so heißt es. Wo liegen Chancen und Risiken? Was kann man noch damit machen, außer Bitcoins herstellen? Mein Kollege Stefan Lischke hat dazu mit Katharina Adam telefoniert. Sie ist Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Sie ist spezialisiert auf die Blockchain-Technologie und sie erklärt sie uns heute Morgen, beziehungsweise der Kollege. Aber hören Sie doch einfach selbst.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Professor Adam.
Guten Morgen.
Frau Professor, wir machen das jetzt folgendermaßen. Normalerweise stellt man als Journalist immer Fragen und die andere Person gibt Antworten. Jetzt versuche ich mal zu erklären, was Blockchain ist und Sie sagen mir am Ende, ob diese stark vereinfachte und auch verallgemeinerte Version, die ich da präsentiere, ob die stimmt.
Machen wir.
Gut. Blockchain ist eine Technologie, mit der ich digital komplexe Inhalte dezentral speichern kann. Also ich habe einen Datensatz bei mir auf dem Computer und irgendwo auf der Welt gibt es andere private Nutzer, die auch diesen gleichen Datensatz haben. Und jedes Mal, wenn ich oder jemand anders was an diesem Datensatz ändert, zum Beispiel durch eine Bitcoin-Transaktion, dann ändern alle anderen auch ihren Datensatz. Und durch diesen Konsens herrscht quasi volle Transparenz. Und dadurch wird diese Änderung auch verifiziert durch den Schwarm. Und vereinfacht gesagt, wird bei jeder Transaktion ein neuer Datenblock hinzugefügt an alle bisherigen, wie an eine Kette und daher heißt das auch Blockchain, also Blockkette. Und dadurch ergibt sich eine Art Protokoll mit allen bisherigen Veränderungen und man kann an den Blöcken im Nachhinein auch nichts mehr ändern. Man kann nur neue Blocks hinzufügen. Dadurch kann man quasi auf ewig nachvollziehen, was in der Vergangenheit geändert wurde. Ist das richtig, Frau Professor?
Ja, das ist erstmal sehr gut zusammengefasst, wobei es ist natürlich eine Fülle an Informationen, die Sie jetzt gerade losgetreten haben. Die Frage ist tatsächlich, was möchte ich auf der Blockchain speichern? Möchte ich in der Tat komplexe Daten, viel Volumen auf der Blockchain speichern? Da muss man sich fragen, ob das wirklich das geeignete Medium ist. Mhm. Oder möchte ich nur den sogenannten Hashwert aus dieser Vertrag oder aus diesem komplexen Datensatz auf der Blockchain speichern?
Was ist denn eigentlich ein Hashwert? Ich glaube, das müssen Sie nochmal dem Laien erklären.
Das ist ein Fingerabdruck. Das ist wie eine Art Fingerabdruck. Also wenn Sie nehmen Sie einen Vertrag, irgendeinen x-beliebigen, und wir machen es einfach eine Seite, einen Vertrag. Und Sie haben diesen Vertrag aufgesetzt und Sie sind sich mit Ihrem Vertragspartner einig, diesen Vertrag wollen wir so abschließen. Mhm. Beide unterschreiben mhm. und sagen, okay, den speichern wir jetzt auf der Blockchain. Jetzt haben Sie das abgespeichert und jetzt stellen Sie im Nachgang fest, mein Gott, ich habe den Namen. Also Klassiker wäre ja bei mir, Sie haben mich mit H anstatt ohne H geschrieben. Das wäre ja falsch, das wäre ja nicht ich. Sie haben Katharina mit H geschrieben und ohne H wäre richtig gewesen.
Aber ich kann es doch so durch einen neuen Block im Nachhinein nochmal korrigieren, richtig?
Das ist eine Korrektur, die Sie vornehmen müssen, zu der müssen aber alle Beteiligten noch am Ende zustimmen. Das heißt also, Sie einseitig können Sie gar nichts entscheiden. Das heißt, Sie müssen gemeinsam wiederum neu hieran arbeiten.
Dadurch wird das dann auch immer verifiziert. Warum wird das nicht überall verwendet, diese besondere Technologie? Zum Beispiel Krankenakte mit meiner Krankengeschichte. Da könnte ich quasi alle Arztbesuche im Laufe meines Lebens und alle Behandlungen quasi abspeichern auf der Blockchain. Bei Lieferketten wird das schon so gemacht. Vielleicht auch bei Wahlen könnte man das auch machen. Alles transparent und nachvollziehbar. Also eigentlich eine ganz großartige Technologie. Oder wo sehen Sie die Grenzen?
Die Kunst besteht ja genau darin, zu sagen, für welchen Zweck. Es muss einen wirklichen Sinn machen, warum ich diese Blockchain-Lösung verwende. Aber wir sind ja jetzt auf diesem sehr großen Digitalisierungszug drauf und im Rahmen dieser fortschreitenden Digitalisierung. Wir werden immer mehr Geräte ja miteinander verbinden. Das heißt, wir kommen in eine immer stärkere Datenökonomie hinein. Und im Rahmen der Datenökonomie, und da sind wir ja auch genau bei Ihrem Beispiel mit der Gesundheitsakte, es geht um meine Daten, um meine Erkrankungen oder um meinen Gesundheitszustand. Wie verwalte ich diesen Gesundheitszustand? Wer darf was davon wissen? Ich möchte beispielsweise nicht, dass mein Arbeitgeber komplett in meine Akte einschauen kann, während ein Arzt sehr wohl dort einen Blick nehmen sollte. Gerade auch, und jetzt wieder der Bogen, weil wir in eine immer stärkere datengetriebene Ökonomie hineingehen. Und das sieht man anhand der Zahlen, wie sich, wie heißt es neudeutsch so schön, Devices miteinander verknüpfen, verbinden. Diese Zahl steigt und wird auf bis zu, ich glaube, 75 Milliarden Devices für 2023 mittlerweile prognostiziert. Das heißt, die Interaktion zwischen den Geräten nimmt zu. Und hier möchte ich eine Datensicherung vornehmen, die nicht mehr berichtigungsfähig ist, also am Ende manipulierbar ist. Und das möchte ich vermeiden. Und dann fängt es an, über Blockchain-Lösungen nachzudenken, sehr viel Sinn zu machen.
Weil ich dann meinen persönlichen Datensatz für mich auch privat schützen kann, obwohl ich in dieser voll vernetzten Welt lebe.
Sie können ihn schützen, wenn Sie die Mechanismen dazu beherrschen. Und das sind ja auch genau die Punkte, die uns in vielerlei Hinsicht umtreiben. Ein anderes Beispiel, warum liest man und hört man immer wieder davon, dass ja die Kryptowährungen vielleicht doch nicht ganz so sicher sind. Man liest, wie viel Geld irgendwo gehackt worden ist. Dann unterscheidet der, ich sag mal, etwas unbedarfte Hörende gegebenenfalls, dass man hier über die Plattform spricht, die attackiert worden ist und wo das Geld gestohlen worden ist und nicht im Grunde genommen, dass die Blockchain, die zum Beispiel den Bitcoin hat, dass die geknackt worden ist. Und das sind große Fragen, die ganz viele Unternehmen, Forscher, Entwickler umtreiben, um hier entsprechend passende Antworten für die Gesellschaft auch zu finden.
Bitcoin ist die berühmteste Blockchain-Währung, die wir haben im Moment. Mit der ging alles los im Jahr 2009. Mittlerweile gibt es tausende solcher Kryptowährungen. Aber es gibt eben auch viele Kritiker. Zu volatil, sagen die einen, keine echte Währung, ist auch nicht hinterlegt im Wert. Auch der unfassbare Wertanstieg des Bitcoins ergibt sich einfach nur durch die Nachfrage. Wie sehen Sie diesen ganzen Hype?
Es ist nach wie vor ein Markt für Spekulanten. Also das muss man muss sich darüber im Klaren sein, wenn ich dort hineingehe, dass ich nicht auf ein Bankensicherungsgesetz oder dergleichen zurückfallen kann, wenn irgendwas schief geht mit meinem Einsatz. Ich muss gewillt sein, dann auch den Verlust zu tragen. Im Moment, wir sehen es gerade, Bitcoin macht einen irren Durchmarsch und steigt. Man kann nur noch täglich hingucken und sich die verwundert die Augen reiben und sagen, wow, ist das beeindruckend und sollte man auch da drauf setzen. Es ist immer noch spekulativ. Und man muss sich darüber im Klaren sein, möchte ich in diese spekulative Welt hineingehen, ja oder nein. Das Gleiche aber wiederum, vielleicht nicht in ganz so starkem Ausmaß, können Sie auch einem Aktienmarkt vorhalten.
Aber eine Aktie steht ein Gegenwert gegenüber, nämlich ein Unternehmen, das im Zweifel produktiv ist und tolle Innovationen an den Tag bringt, während der Bitcoin bisher eigentlich keinen Gegenwert hat.
Wenn Sie es so bezeichnen wollen, ich kann mit dieser Abgrenzung leben, aber hinter dem Bitcoin steckt ja auch eine weitergeartete Philosophie. Nochmal die Frage, wofür brauche ich Intermediäre, wofür brauche ich das Bankenwesen? Ich Es gibt genügend Gründe, weswegen es sicherlich sinnvoll und gut ist, dass wir unser Bankenwesen, wie wir es haben und wie wir es kennen, haben.
Es schützt mich auch als Kunde im Zweifel.
Natürlich, auf jeden Fall. Aber die Frage, und auch da vielleicht der Blick in die Vergangenheit, wann wurde denn der Bitcoin sozusagen bekannt gemacht? 2008 im Rahmen der Finanzkrise.
Nach Platzen der Blase.
Genau, und das erste Mal gehandelt 2009. Man hat ja damals den Bankern auch den Vorwurf gemacht, dass sie Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren am Ende, dass es die Gemeinschaft tragen muss. So, und da ist doch auch eine berechtigte Frage, muss das immer so sein? Wie kann ich Dinge, wie kann ich Prozesse besser gestalten, dass sie am Ende für alle Beteiligten eine Win-Win, sagt man neudeutsch, Situation hervorrufen. Und ich glaube, dazu hat auch und gerade diese Technologie einen sehr großen Umfang beigetragen und sie trägt es noch immer. Also wir sind ja immer noch in der Entdeckerphase, was ist machbar, was ist möglich. Und dass es da Ausschläge gibt, sogenannte Hypes gibt, die am Ende auch viel Geld verbrennen, ich denke, das gehört prinzipiell zu dieser Zeit mit dazu.
Die Europäische Zentralbank will den Markt der Kryptowährungen regulieren und auch eine eigene digitale Währung schaffen, um diesen Wildwuchs, um den wir sprechen, einzudämmen. Aber widerspricht nicht genau das dem Grundsatz der Blockchain, dass eben Schwarmkontrolle eine dritte Kontrollinstanz eigentlich überflüssig macht?
Ja, und das ist ja auch, also die EZB ist sich über diese Herausforderung sehr wohl im Klaren, mit all den ganzen Konsequenzen, die dazugehören. Gleichzeitig aber kann ein Institut wie die EZB es nicht sich zurücklehnen und sagen, wir tun da gar nichts. Wir wissen heute noch nicht, wie dieser digitale Euro am Ende aussehen wird. Ist er programmierbar, ist er nicht programmierbar? Welche Menge wird an den einzelnen Endverbraucher ausgegeben werden können? Oder ist es halt wirklich nur für die B2B, also Business-to-Business-Schiene gedacht, gemacht. Es sind ja noch sehr viele offene Fragen. Fakt aber ist, dass spätestens mit Facebook-Ansatz Libra oder jetzt Diem, dass eine Privatisierung von Geld bezogen auf Verteilung, Distribution auf ein Privatunternehmen ganz hohe Risiken birgt und auch gesellschaftliche Risiken. Es kann nachher am Ende ein Privatunternehmen entscheiden, ob ich Ihnen Ihr Konto sperre oder nicht. Da haben Sie keine dann am Ende regulierende Instanz, die im Rahmen einer staatlichen Vertrauens, auf die wir vertrauen, auf die wir setzen können, dass die für alle Beteiligten gleichmäßigen Zugang sorgt.
Aber ist das auch bei Blockchain möglich, dass wenn Facebook seine eigene Blockchain macht, dass es mich quasi ausschließt als Einzelnen?
Ja. Machbar unmöglich. Können den Stromstecker abziehen und können Sie sperren, aus welchem Grunde auch immer. Wenn Sie in irgendeiner Weise sich nicht, also die Möglichkeit besteht, ich will nicht sagen, dass das Facebook plant oder vorhat, bitte, damit man mich nicht falsch versteht, ja. Aber ein Privatunternehmen hat eine andere Policy und kann sich anders verhalten. Und wenn ein Privatunternehmen der Meinung ist, jemand verhält sich, aus welchem Gründen auch immer, nicht so, wie ich es haben möchte, dann besteht die Chance und die Möglichkeit, dass Sie aus diesem Kreis heraus der Teilnehmer entfernt werden. Und
das Gefahr besteht aber in der Diktatur zum Beispiel auch, nicht nur bei Privatunternehmen.
Natürlich. Ja, genau das ist auch bei Diktaturen der Kritikpunkt. Und trotzdem kann es sich eine europäische oder eine amerikanische Zentralbank, was auch immer, die können es sich nicht erlauben, nur wegen der Kritikpunkt zu sagen, dass damit beschäftigen wir uns nicht. Deswegen halte ich es für außerordentlich wichtig, dass auch die Zentralbank sich darum kümmert, ob es einen digitalen Euro gibt oder nicht.
Alle reden von der Digitalisierung, auch künftigen Ampelkoalitionäre. Was erwarten Sie von der Politik in Sachen Blockchain? Oder ist das Thema zu speziell, als dass die Politik das explizit adressieren muss?
Nein, natürlich nicht. Ich persönlich als Blockchain-Enthusiast würde es mehr als begrüßen. Natürlich halte ich es für ganz maßgeblich, dass die neue Bundesregierung ein verstärktes Augenmerk gerade und auch auf die Blockchain-Technologie setzt, weil ich diese für eine Schlüsseltechnologie halte für die nächsten, 20, 30 Jahre definitiv.
Auf jeden Fall bleibt es ein Thema, das uns noch weiterhin beschäftigen wird. Und ich glaube, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und zwar dank Ihnen, Frau Professor Adam. Ich sage vielen, vielen Dank für dieses Interview.
Ich bedanke mich auch. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gibt es vielleicht bald eine ziemlich interessante Übernahme. PayPal scheint gesteigertes Interesse an Pinterest zu haben. Mehr dazu jetzt von unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen nach New York, liebe Sophie.
Guten Morgen, Michael.
Was steckt denn hinter dem Interesse von PayPal an Pinterest und haben die Gerüchte an der Börse schon durchgeschlagen?
Ja, daran steckt der Versuch von PayPal einfach weiter noch ins Online-Shopping vorzudringen und bei möglichst vielen Websites sozusagen den Daumen drauf zu haben, wer über sie bezahlt eben. Und es geht nicht nur darum, dass die Zahlungsabwicklungen tatsächlich von PayPal geführt werden oder übernommen werden und sie davon einen Anteil bekommen. Es geht auch darum, kommen sie an die Daten dran dieser Transaktion. Wer shoppt, wo, was, warum sozusagen. Auch das ist für PayPal Währung. Das ist für sie wichtig. Und über Pinterest kommen sie eben an sehr viele dieser Daten ran, weil Pinterest natürlich auch Seiten von anderen Einzelhändlern listet, weil auf dieser Pinnwand sozusagen, dieser virtuellen, viele, viele Daten und viele Einzelhändler zusammenkommen sozusagen. Jetzt muss man dazu sagen, das war wirklich nur ein Gerücht, das weder von PayPal noch von Pinterest bestätigt wurde und es besteht die Möglichkeit, daran will ich nur erinnern, dass sich dieses Gerücht komplett in Luft auflöst. Die Aktie hat aber gestern stark sogar reagiert von Pinterest. Da ging es um etwa 13% nach oben. PayPal hat andersrum verloren. Das hat nichts damit zu tun, dass die PayPal-Anleger sagen, uns gefällt diese Idee nicht, sondern es hat was damit zu tun, wie PayPal bezahlen will für Pinterest. Und das kann eben darüber gehen, dass sie Aktien ausgeben und verkaufen an Pinterest-Anleger und das würde eben zu einer Verwässerung führen und genau deswegen ist die PayPal-Aktie gestern gefallen.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Facebook sich einen neuen Namen geben will, um dadurch wahrscheinlich die schwelende Diskussion rund um die drohende Zerschlagung ein wenig zu zerstäuben. Der Konzern hat ja spätestens nach der Whistleblower-Veröffentlichung ziemlich viel Ärger in den USA und die EU-Kommission guckt sich auch ganz genau die Geschäftspraktiken des Monopolisten an. Unser liebstes Portal, also immerhin 32 Millionen Menschen in Deutschland nutzen Facebook, bekommt einen neuen Namen. Erste Gerüchte gibt es, aber wir haben uns gedacht, wir haben auch ein paar Vorschläge. Wie wäre es zum Beispiel in Anlehnung an George Orwell mit Minitrue? So hieß das Ministerium für Wahrheit in seinem Roman 1984. Zu sarkastisch? Na dann vielleicht Easy Listening. Kennen Sie doch auch. Sie reden mit Ihren Kindern über ein bestimmtes Spielzeug und prompt wird es Ihnen auf Ihrem Handy bei Facebook als Werbung angezeigt. Facebook ist die Wanze to go. Oder wie wär's mit All Eyes on You, weil es eben doch nichts gibt, was wir diesem Portal verschweigen können. Oder weil der Hass und die Häme dann doch sehr präsent geworden ist auf dem Portal Anti-Social Enterprises. Aber man munkelt, es wird Horizon werden, also Horizont. Das klingt natürlich schön weichgespült, aber schon Udo Lindenberg wusste ja, hinterm Horizont geht's einfach weiter. Wohl auch mit Datenmissbrauch und Hate Speech.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Rock'n'Roll Hall of Fame richtige Superstars als Moderatorin und Laudatoren für die große Zeremonie am 30. Oktober gewinnen konnte. Dann werden die neuen Mitglieder des Jahres 2021 feierlich ihren Einzug halten. Taylor Swift zum Beispiel wird auf der Bühne stehen, moderieren und die Laudatio für Carole King halten. Paul McCartney wird warme Worte für Dave Grohl von den Foo Fighters finden und Schauspielerin Drew Barrymore soll die musikalischen Leistungen der legendären Frauen- und Rockband The Go-Go's würdigen. Bryan Adams und Christina Aguilera sind ebenfalls dabei und könnten die Elektropop-Pioniere Kraftwerk aus Düsseldorf als Band würdigen. Sie sollen ebenfalls in die Hall of Fame einziehen. Und mein persönlicher Favorit ist auch dabei, LL Cool J, ein Held des Hip-Hops. Doch beschließen wollen wir diese morgendliche Musiktour mit der Grande Dame des Rock'n'Roll. Tina Turner. Sie schafft ein besonderes Kunststück in diesem Jahr, denn sie ist eigentlich schon zusammen mit ihrem ungeliebten Ex-Mann Ike als Ike und Tina Turner in der Hall of Fame, aber jetzt, 2021, kommt sie auch nochmal als Solokünstlerin dazu. Und wissen Sie warum? Weil sie es verdient hat.
Bring back sweet memories.
Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bis morgen, Ihr Michael Bröker. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window.